lese hier gerade den Beipackzettel eines der am häufigsten eingenommenen Schmerzmitteln überhaupt bei leichten Schmerzen. Das ist eine ganz schön lange Liste möglicher Nebenwirkungen. Ich lese das mal vor. Selten Anstieg Leberenzyme, sehr selten allergische Reaktionen bis hin zu Schockreaktionen, sehr selten schwere Hautreaktionen, Veränderung des Blutbildes. Also gut fühlt sich das für mich jetzt nicht so an. Und ich stelle mir natürlich schon die Frage, ob Beipackzettel vielleicht auch krank machen. Und habe gerade auch nochmal recherchiert und einen Versuch aus der Schweiz gefunden. Da haben Männer aufgrund von Bluthochdruck einen sogenannten Beta-Blocker erhalten. Und die eine Gruppe wurde komplett über das Medikament und einen möglichen Nebeneffekt, Erektionsstörungen, aufgeklärt. Die zweite Gruppe bekam den Wirkstoff einfach ohne jegliche weitere Information. Und nach 60 Tagen wurden die Probanden dann nach Nebenwirkungen befragt. In der ersten Gruppe, die also aufgeklärt wurde über den möglichen Nebeneffekt Erektionsstörungen, da klagte jeder Dritte über Erektionsprobleme. Und in der zweiten Gruppe nur etwa jeder Zwölfte. Dieses Phänomen aus der ersten Gruppe nennt man Nocebo. Also wenn Medikamente zu Nebenwirkungen, wie in dem Beispiel Erektionsprobleme, führen und das alleine durch die Erwartungshaltung. Erwartungen werden hierbei durch die Art der Informationen geschaffen. Wesentliches Vehikel dabei ist ja vor allem unsere Sprache, ist ja klar. Und wichtig ist mir dabei, dieser Nocebo-Effekt bezeichnet keine Einbildung von Symptomen. Die sind tatsächlich vorhanden. Erklärbar ist dies unter anderem dadurch, dass Ängste sowohl Herz- und Kreislauffunktion, aber auch das Immunsystem beeinträchtigen können. Da kommt dem einen oder anderen Arzt vielleicht schon mal der Gedanke, gar nicht mehr über Nebenwirkungen aufzuklären. Das ist aber nicht erlaubt. Ganz wichtig, ist nicht erlaubt. Denn die Angabe der Nebenwirkungen ist gesetzlich vorgeschrieben. Zum einen zur haftungsrechtlichen Absicherung der Hersteller, zum anderen folgt dies natürlich der ethischen Vorstellung, dass einem mündigen Patienten alle relevanten Informationen für eine Therapieentscheidung zur Verfügung gestellt werden müssen. Umso wichtiger ist es also, dass wir uns darüber bewusst werden, wie wir unsere Sprache einsetzen. Und damit meine ich nicht nur Ärzte und Apotheker, die mit Patienten über Nebenwirkungen reden. Die Wirkung von Sprache erzielst du natürlich auch im alltäglichen Umgang mit deiner Familie, Freunden und Kollegen und anderen. Bewusstsein für Sprache ist damit vielleicht eines der universellsten Werkzeuge für Heilung überhaupt oder eben leider auch für die Erzeugung von unerwünschten Nebenwirkungen. Es ist also vielleicht an der Zeit, dass du dir jetzt bewusster wirst, was du zu anderen sagst und nicht nur zu anderen. Dazu gleich mehr.
Herzlich willkommen bei Heilen, Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Dies ist ein Podcast von MUX Health, ihrem strategischen Partner für exklusive ganzheitliche Gesundheit. Ganz nach dem Motto, nie zuvor konnte die Medizin so viel Gutes tun wie heute und nie zuvor hinterfragten so viele Patienten ihre Ärzte, sitzen in diesem Podcast unsere Gründer, der Internist und Strategieberater Dr. Med Christian Becker und Helen Becker, Personal Coach und New Work Expertin, mit einigen der weltweit besten Experten zum Thema Heilen zusammen und schauen hinter die Geheimnisse der neuesten medizinischen Trends, hinter altbewährte Methoden und sprechen mit Heilern, Ärzten, Wissenschaftlern, Coaches und Health-Tech-Unternehmern.
Schnelle Hilfe bei Ängsten und Panik, das verspricht mein heutiger Gast bei Heilen, Klaus Bernhardt. Klaus ist Wissenschafts- und Medizinjournalist, hat die Spiegel-Bestseller Depressionen und Burnout loswerden und Panikattacken und andere Angststörungen loswerden geschrieben, ist Heilpraktiker für Psychotherapie und Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. In seinem Institut für moderne Psychotherapie behandelt er ganzheitlich die Volkskrankheiten Angststörungen, Depression und Burnout, klärt Patienten auf und bietet Weiterbildungen an. Warum der bewusste Einsatz von Sprache bei der ganzheitlichen Therapie eine große Rolle spielt und wie du direkt damit anfangen kannst, deine Sprache bewusster einzusetzen, das besprechen wir im heutigen Podcast. Hallo Klaus, wie geht es dir?
Hallo, mir geht's gut. Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich aufs Gespräch und ich würde gerne mal so starten, Klaus. Für wie wichtig hältst du denn das Thema Sprache? So auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wäre ganz unwichtig und 10 sehr wichtig. für den Erfolg in der Psychotherapie.
Okay, ja. Gut, Entschuldige. Ich würde sagen, so eine 27.
Sehr gut, okay. Doch so. Ja, klasse. Was steckt denn für dich in der Zahl 27?
Das war jetzt einfach, weil es meine Lieblingszahl ist, aber tatsächlich, also 1 bis 10 reicht nicht, weil Sprache prägt uns von morgens bis abends. Also den meisten Leuten ist ja nicht mal bewusst, dass Denken ein auditiver Prozess ist. Also dass wir, wenn wir denken, unsere Sprache in unserem Kopf hören. Ja, es gibt natürlich auch noch die bildhafte Denksprache, also in Form von Filmen, die vor unserem geistigen Auge ablaufen. Aber wenn wir mit uns selbst reden, und das ist ja der Großteil, was das Denken ausmacht, sprechen wir mit uns selbst. Und das heißt also, Sprache ist das Betriebssystem unseres Gehirns. Und die Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, sorgt dafür, ob es uns gut oder schlecht geht. Ne? Glaubenssätze wäre so ein Stichwort, auch ein rein auditiver Prozess. Und weiß nicht, ob du schon was zum Thema Glaubenssätze gemacht hast. Ist ja unglaublich, wie Leute sich ihr Leben im wahrsten Sinn des Wortes selbst versauen können und es gar nicht mitkriegen, einfach weil sie sich von morgens bis abends Lügen erzählen und gar nicht mitkriegen, dass sie sich anlügen.
Mhm. Ja, ich verstehe. Ich habe mal jemanden gehört, hat gesagt, wir sind alles programmierte Affen. Und es könnte sein, dass er damit meinte, dass in uns Programme ablaufen, die wir dann in Form von Sprache ja auch hören, wenn wir bewusst werden. Und das meinst du vielleicht mit dem Thema auditiv, da ist eine Stimme. Das ist offensichtlich ganz normal in unserer Bevölkerung, dass da diese Stimme ist. Viele merken die Stimme nur nicht, ne, dass da immer eine Stimme ist. Auf deiner Webseite schreibst du, dass im Laufe des Lebens jeder Vierte unter Angststörungen, Depressionen oder Burnout leidet. Und dass du zusammen mit deiner Frau Daniela gehirngerechte Behandlungsmethoden entwickelt hast. Erklär uns doch bitte mal, ja, so in 30 Sekunden, wenn das geht, was ihr macht und anbietet.
Die Geschichte ist die, dass wir einfach festgestellt haben, dass die klassische Psychotherapie mit Konfrontation und halt noch die Pharmakotherapie, noch Antidepressiva dazu, oft nicht so wirkt, wie uns das versprochen wird. So, und wir haben dann mal geguckt, Mensch, was gibt's denn da in der Neurowissenschaft? Was wissen wir schon, wie das Gehirn arbeitet? Wie entstehen Ängste überhaupt? Und haben da also ganz viele neue Ansätze gefunden und auch mit Patienten erprobt und weiterentwickelt. Und das Schöne ist, dass es oft sehr schnell gehen kann, Angststörungen loszuwerden, wenn man den richtigen Ansatz hat. Also deutlich schneller als mit dem klassischen Ansatz.
Mhm. Ja, zu dem richtigen Ansatz, aus deiner Sicht kommen wir sicherlich gleich auch nochmal im Detail. Mhm. Bevor wir dann noch weiter tiefer einsteigen, fände ich ja natürlich ganz interessant, mal zu erfahren, ob du selber auch ab und zu noch etwas Angst hast oder ob die komplett weg ist.
Ja, jeder Mensch hat Angst. Also das ist ja ein ganz gesunder Schutzmechanismus, sich die Angst abzutrainieren. Die normale Angst war ja auch nie das Ziel, sondern das ist ja evolutionsmäßig so entstanden, damit es uns schützt, damit wir nicht bei wildem Verkehr über die Straße laufen oder von einem Hochhaus runterspringen. Also es ist schon ganz gut, dass wir vor Situationen Angst haben. Eine Angststörung ist ja, dass du vor normalen Situationen Angst hast, von denen keine Gefahr ausgeht, du sie aber fehlbewertest und dafür sorgst, dass du quasi nicht mehr normal Auto fahren kannst, nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen kannst und all diese Sachen. Also insofern habe ich natürlich auch Angst, aber ich habe mit Sicherheit keine Angststörung.
Mhm. Und vielleicht bist du auch so ein bisschen bewusster für das Thema, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, natürlich. Also tatsächlich höre ich im Gespräch mit Leuten schon nach 3, 4 Sätzen raus, ob da eine Tendenz ist, sich eher im Angstspektrum im kranken Bereich zu bewegen oder im gesunden Bereich. Weil die reden schon anders. Die reden mit anderen anders und die reden auch mit sich selbst anders.
Kannst du dafür ein Beispiel geben?
Ja, also was so der Klassiker ist, ist das, was man den vorauseilenden Zweckpessimismus nennt. Ne? Leute schon immer planen, was alles schiefgehen kann. Ne? Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass sie sich schützen wollen vor möglichen Enttäuschungen, vor möglichen Überraschungen, dass sie vorbereitet sein wollen, wenn es dann zum Schlimmsten kommt, dass sie nicht so enttäuscht sind. Was sie aber nicht wissen, ist, dass sie ihr Gehirn auf die Art und Weise darauf programmieren, noch mehr Mist in ihr Leben zu ziehen und noch mehr Mist auch wahrzunehmen. Weil das Gehirn arbeitet natürlich nach Filtern. So, und wenn ich die Filter die ganze Zeit auf mögliche Gefahren präge, dann wird es ein super tolles Instrument, um jede noch so große Problematik, jedes noch so große Hindernis zu sehen. Es verliert aber gleichzeitig die Kompetenz, all die Lösungen und Möglichkeiten zu sehen, die es auch noch gäbe, wie man ganz leicht ans Ziel kommt. Ich vergleiche das immer ganz gerne Mit Hundescheiße. Wir leben hier in Berlin und wir haben hier über 100.000 angemeldete Hunde, von den Illegalen rede ich noch nicht mal. So, und die machen im Schnitt am Tag so 500 Gramm Hundehaufen am Tag. Das sind also 50 Tonnen Hundehaufen, frisch dampfend jeden Tag auf Berliner Straßen. Jeden Tag aufs Neue 50 Tonnen Hundekacke. So, wenn du den Fokus jetzt auf Hundekacke hast, dann läufst du durch die Straßen und du siehst einen Haufen nach dem anderen. Und natürlich schimpfst du und findest es ekelhaft, und weil du denkst, hat denn hier keiner Anstand, kann denn keiner die Haufen aufheben und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir selber einen Hund. Ich laufe also jeden Tag. Ich habe also sehr viele Möglichkeiten, sowas zu sehen. Aber ich habe da keinen Fokus drauf. Mhm. So, und ich sehe die nicht.
Ich sehe ja immer Gänseblümchen am Straßenrand.
Ich sehe die nicht, die Haufen. So, jetzt kommt dann durch das Argument, aber was ist, wenn du reintrittst? Dann sage ich, ja, es kann sein, dass ich alle 2 Jahre in so einen Haufen reintrete. Dann putze ich mir einmal im Gras die Füße ab und sage, es bringt Glück. So, wer von beiden lebt sich wohl leichter? Der von morgens bis abends nur auf Hundehaufen achtet und blind für alles andere Schöne um ihn herum ist, oder der, wie ich, alle zwei Jahre einmal den Fuß abputzen muss? Und ja, darum geht's.
Ja, darum geht's. Ne? Und da sind wir auch bei dem Thema Bewusstsein. Ne? Ich habe es ja gerade auch schon mal angesprochen, wie klasse wäre das, wenn jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer sich bewusst werden würden, dass sie vielleicht zu häufig in ihrem Leben ja den Fokus auf die Hundescheiße lenken und weniger auf, ich habe es gerade schon mal gesagt, das schöne Gänseblümchen am Straßenrand oder auf der Wiese, auf der grünen Wiese. Ja, und woher kommt denn eigentlich deine Passion für das Thema Ängste und Panik? Ich meine, da ist ja auch irgendwie ein Fokus, ne, auf Ängste und Panik. Könnte man ja auch sagen, wenn du da den Fokus drauf richtest, dann erlebst du vielleicht auch häufiger Ängste und Panik selber. Ich bin jetzt mal so ein bisschen spitzfindig. Mhm. Oder ziehst sogar vielleicht noch Patienten an zu dem Thema, was ja auch vielleicht deine Passion ist. Aber es ist ja so, also woher kommt das denn und wieso ist das so? Und wie kommt es auch dazu, dass du dafür ein extra Institut gegründet hast?
Also muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also ich war ja, bevor ich Therapeut und Heilpraktiker wurde und psychotherapeutisch tätig geworden bin, war ich ja Fernsehjournalist. War also 20 Jahre beim Fernsehen und habe da sehr viel Wissenschafts- und Medizinfernsehen gemacht, habe mich also schon vorher 20 Jahre vom Berufswegen sehr viel mit neuen Erkenntnissen innerhalb der Medizin, innerhalb der Wissenschaft beschäftigt und habe halt da immer wieder festgestellt, dass das, was an Wissen schon da ist und das, was im therapeutischen Alltag umgesetzt wird an Tools, dass dazwischen eine Lücke von 30, 35 Jahren ist. Also wir sind quasi mit dem Wissen schon 35 Jahre weiter als das, was wir therapeutisch umsetzen. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber das in vielen Bereichen ist das tatsächlich so. Und habe dann 2 Freunde gehabt, die relativ dicht hintereinander beide an einer Angststörung erkrankt sind. Und ich habe die dann, weil die selber gar nicht mehr aus dem Haus konnten, die begleitet zu ihren Therapiesitzungen. Und da ist mir nochmal bestätigt worden, wie weit das, was an Wissen da ist und das, was therapeutisch umgesetzt wird, auseinanderliegt. Und denen ging es nach der Therapie schlechter als vorher. Und ich gesagt, das kann nicht die Idee von Psychotherapie sein, dass ich irgendwo hingehe und erstmal noch mehr ins, die waren schon im Loch, die müssen nicht noch tiefer rein. So, und ich habe so einen ganz klaren Ansatz. Ich sage, wenn mein Patient nicht aus jeder Stunde mit einem besseren Gefühl und erleichtert rausgeht, als er reingekommen ist, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und das gilt für jede einzelne Stunde da. Sonst habe ich meinen Job nicht gemacht. Aber das ist meine sehr persönliche Vorstellung, wie Psychotherapie laufen sollte. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das keiner macht, dann mache ich es jetzt. So, und jetzt war ich natürlich noch kein Therapeut und habe dann quasi weiter Fernsehen gemacht, habe mich aber weitergebildet, habe erstmal den Heilpraktiker gemacht, habe noch 3 Hypnoseausbildungen gemacht, habe noch zig andere Ausbildungen gemacht und habe mich immer mehr auf diesen Bereich spezialisiert. Und als ich das dann auch offiziell durfte, also Leuten helfen, sind relativ viele Angstpatienten auch zu mir gekommen. Jetzt habe ich natürlich den beiden Freunden auf privater Ebene schon weiterhelfen können. Ich habe die relativ gut und relativ schnell da rausgekriegt. Und tatsächlich sind die Leute dann von selbst zu mir gekommen. Also ich musste da gar nicht viel machen. Das hat sich sehr, sehr schnell rumgesprochen. Und da war die Not halt auch am größten bei den Angststörungen. Und deswegen ist es so quasi mein Steckenpferd geworden, denen zu helfen, denen da keiner hilft.
Ja, ich verstehe. Es ist deine Berufung, ne? So hört sich das für mich an.
Ja, ja.
Klasse. Vielleicht können wir noch so eine Schnellfragerunde anschließen.
Na klar.
um dein Institut und eure Arbeit genauer zu verstehen. Vielleicht so 10 Fragen ungefähr. Vielleicht kannst du auch so möglichst schnell und präzise, sage ich mal, antworten, damit es eine schnelle Fragerunde ist. Gut. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wieso sprichst du von Volkskrankheiten?
Na, weil sie das sind. Also guck dir die Zahlen an. Also neben Rückenbeschwerden sind das mit die größten, zahlenmäßig die häufig vertretensten Krankheiten. Also deswegen, ab einer gewissen Summe ist eine Volkskrankheit.
Ab wann sprechen wir aus deiner Sicht von einer Depression, einer Angststörung oder einem Burnout?
Das ist eine wirklich gute Frage. Das ist jetzt sportlich, die kurz zu beantworten. Ganz einfach, beim Burnout hat man vorher gebrannt, bevor man ausgebrannt sein kann. Das behält das Wort schon in sich. Eine Depression hat oft nicht diesen Leistungsfaktor vorher, dass ich quasi wie ein Blöder gerannt bin, sondern ich fühle mich ohne ersichtlichen Grund schlecht und traurig. Und eine Angststörung ist ganz klar dadurch definiert, dass ich wirklich Angst vor Dingen habe, vor denen man eigentlich keine Angst haben müsste.
Mhm, vielen Dank. Was sind die wirklichen Auslöser für Angststörungen, Depressionen und Burnouts? Du hast gerade schon ein bisschen was gesagt, aber was sind die wirklichen aus deiner Sicht? Was ist so die häufigsten Ursachen?
Gibt's ganz viele Ursachen, also sowohl psychische Ursachen als auch wirklich pharmazeutische Ursachen zum Beispiel. Also der Klassiker wäre zum Beispiel eine Unverträglichkeit gegenüber Thyroxin. Also es gibt ja unglaublich viele Menschen, die was mit der Schilddrüse haben, die Thyroxin nehmen müssen. Und die Standardtherapie ist einfach, ja, nimm morgens deine Dosis, auf die du eingestellt bist, und dann ist es gut. So, und man sagt immer noch, wenn du mal eins vergisst, ist es nicht schlimm, dann nimmst du einfach am nächsten Tag wieder weiter. Jetzt habe ich eine Frau, die selber Hashimoto hat seit vielen, vielen Jahren, also eine Schilddrüsenerkrankung. Und ich kann dir sagen, ich kann dir auf die Stunde genau sagen, wann sie ihre Tablette vergessen hat, weil sich der Charakter und das Befinden so dramatisch ändert. Also da, und ich kenne inzwischen hunderte von Patienten, bei denen es ähnlich ist. Also das, was an Leitlinienmedizin da ist zum Thema Thyroxin und das, was in der Realität stattfindet, das hat miteinander nichts zu tun. So, das ist ein klassisches Beispiel. Und wie viele Leute wir schon von einer Angststörung geheilt haben, einfach nur, weil wir gesagt haben, pass mal auf, vielleicht solltest du die Dosis teilen, was morgens, was abends oder vielleicht mit Rücksprachen, immer natürlich mit Rücksprachen mit dem behandelnden Arzt, ganz klar. Ich darf das ja als Heilpraktiker Psychotherapie nicht, sondern ich kann nur Ratschläge geben an der Stelle, red mal mit deinem Arzt. Oder manche haben auch umgestellt auf natürliche Schweineschilddrüsenhormone, die vom Schwein hergestellt werden. Auch das ist besser verträglich bei einigen Leuten und damit sind die Panikattacken komplett verschwunden. Das ist jetzt nur einer von vielen Punkten. Aber es ist natürlich auch ganz klassisch der psychische Aspekt. Ich sage immer, Angstpatienten planen Angst. Sie sind sich dessen noch nicht bewusst. Also sie planen schon, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und wenn wir in der Lage sind, durch ein geplantes Verhalten eine echte Angststörung zu erzeugen, dann muss es ja auch eine andere Art des Denkens, sprich eine andere Art des Planens geben, die uns da wieder rausholt. Und genau die Methode habe ich entwickelt und das ist die 10-Satz-Methode. Mhm.
Das Thema Hashimoto-Thyroiditis, vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein kleiner Kommentar, das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die sehr häufig mit einer Unterfunktion der Schilddrüse einhergeht. Und da nehmen viele Patientinnen und Patienten dann Schilddrüsenhormone. Ne? Und du hast gerade eben aus deiner Sicht Effekte dieser Therapie dargestellt. Das finde ich sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der das gar nicht kennt, dieses Thema. Ne? Hast du ja auch gerade schon gesagt, weil es in den Leitlinien nicht auftaucht.
Ja.
Was unterscheidet euren ganzheitlichen Ansatz von anderen Therapien?
Also erstmal gehen wir immer davon aus, dass Wissensstand nur der letzte Stand von Irrtum ist. Das heißt also, wir bilden uns permanent weiter, stehen permanent im Austausch mit anderen Kollegen weltweit tatsächlich und gucken immer, was gibt's an neuen Erkenntnissen und versuchen, die gleich zu verifizieren mit unseren eigenen Patienten. Also es gibt nicht dieses, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir versuchen wirklich immer weiter zu lernen, uns weiter zu entwickeln und eben alles zu sehen, Körper und Geist, also was auch allein die Anzahl der Medikamente. Lass mich noch ein Beispiel bringen. Es gibt ja Menschen, die, je älter sie werden, umso mehr Medikamente einnehmen müssen. Ja, und ab 5 Medikamenten spricht man von Polypharmazie. Das heißt also, die nehmen dauerhaft viele Medikamente ein. Und was die wenigsten wissen, ist, dass es ganz viele Medikamente gibt, die auch schon als Nebenwirkung Depressionen zum Beispiel haben. So, und wenn du jetzt 3 oder sogar mehr Medikamente nimmst, die das als potenzielle Nebenwirkung haben, potenziert sich das hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dann eine Depression zu kriegen, liegt schon bei etwa 30%. So, jetzt haben wir aber in Deutschland das große Problem, dass es hier kein Zentralregister gibt, wo alle Ärzte die Medikation für einen Patient eintragen müssen und du mit einem Klick gucken kannst, das nimmt er, das nimmt er, das nimmt er. Du bist darauf angewiesen, was erzählt der mir? Ne? Sei denn, du betreust den schon 20 Jahre. Aber auch dann kann es sein, dass er noch bei zwei anderen Experten war und hat dir nicht gesagt, das und das kriege ich auch noch. Das heißt also, diese Wechselwirkung wird überhaupt nicht sauber dokumentiert und mit einbezogen. Und wie oft wir Hausärzte darauf aufmerksam gemacht haben, guck dir mal den kompletten Cocktail an, den der nimmt, und guck mal, ob du zwei, drei Sachen, speziell die zwei, drei Sachen austauschen kannst. Und wie oft danach auch schon Depressionen verschwunden sind. Also ich kann es nicht mehr zählen. Also das ist auch so ein Aspekt. Das ist der ganzheitliche Aspekt. Wir gucken eben nicht nur den psychischen Aspekt, sondern wir schauen uns auch die medizinischen Daten an, die pharmakologischen Daten, und gehen dann mit den Hausärzten zum Beispiel auch ins Gespräch, sagen, wie siehst denn du das, lieber Hausarzt? Der hat uns erzählt, das nimmt er. Wusstest du das, dass er das auch noch nimmt? Weil das und das verträgt sich unserer Meinung nach nicht. Und wie oft der Hausarzt auch dankbar sind und sagen, wusste ich gar nicht, dass der das noch nimmt. Das hätte er eigentlich vor 5 Jahren absetzen sollen, weil er das gekriegt hat. Hat er scheinbar nicht mitgekriegt. Also das.
Super spannend.
Ja.
Super spannend. Jetzt hast du ja das Thema L-Tyroxin gerade genannt, also die Schilddrüsenhormongabe und auch welches Präparat man nimmt, dass es aus deiner Sicht eben einen Einfluss auf Ängste haben kann. Hast aber auch das Thema angesprochen, dass andere Medikamente eben Nebenwirkungen haben könnten, die Ängste zum Beispiel auslösen, Depressionen. Ja. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was oft in der Therapie übersehen wird?
Naja, also tatsächlich ist ja Angst immer auch die Angst vor Veränderung. So. Und viele Leute quatschen sich halt Lebensumstände schön, die einfach nicht mehr schön sind. Das kann der Job sein, das kann die Beziehung sein, das kann das soziale Umfeld sein, um jetzt mal so die drei Großen zu nennen. Und da gucke ich schon auch sehr genau hin. Und das ist immer so ein Klassiker, wenn die Leute mir gegenüber sitzen, stelle ich halt auch so die Frage, wie sieht's denn aus mit der Beziehung? Und dann höre ich ganz oft, ja, das passt schon. So, und dann weiß ich, okay, das passt schon mal nicht. So, weil wenn ich in einer wirklich glücklichen Beziehung lebe, dann sage ich das auch, und zwar von vollem Herzen. Oft kommt dann noch so, ja, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen, da muss man immer Kompromisse leben. Und dann sage ich, nein, muss man nicht. Muss man nur, wenn man zu faul ist, sich um eine vernünftige Beziehung zu bemühen. Und ich nimm dann manchmal auch diese drastischen Worte, um die so ein bisschen wach zu rütteln. Also ich bin ja ein großer Freund auch von Frank Farrelly und der provokativen Therapie, um die Leute mal so quasi mit einer leicht humorvollen Überhöhung dessen, was sie sich da so selber antun, auch mal wach zu rütteln. Und das hilft auch sehr gut. Und zu sagen, guck doch mal hin, wieso machst du diesen Job eigentlich noch? Und dann sagt es halt, ja, weil die Bezahlung gut ist oder weil der Arbeitsplatz kurz ist, aber die kriegen da keine Anerkennung, die werden da gemobbt oder die können nicht aufblühen. Und das reicht schon, wenn man manchmal Leute überredet, sich nochmal alternativ woanders zu bewerben, dass diese ganze Dynamik aufgebrochen wird und die Heilung in Gang gesetzt werden kann.
Mhm. Veränderung.
Veränderung.
Und Bewusstsein für Lebensumstände.
Ja.
So wie ich das jetzt gerade höre und verstehe.
Mhm. Mhm.
Und welche Patienten kommen vor allem zu euch? Was sind so die typischen Patientinnen und Patienten?
Tatsächlich sind es etwa 70% Frauen, 30% Männer. Also gerade bei den Angststörungen ist es mehr ein Frauenthema. Ansonsten wirklich querbeet. Wir haben Ärztinnen, Akademikerinnen, wir haben einfache Verkäuferinnen. Man kann es nicht festmachen. Es gibt einen überdurchschnittlichen hohen Prozentanteil von Erzieherinnen, witzigerweise, also die ganz oft anfällig sind für Angststörungen. Aber ansonsten, da wir eine Privatpraxis sind und die Leute als Selbstzahler kommen, kommen natürlich tendenziell eher die, die sich's auch leisten können, aber kommen durchaus auch die, die dann sagen, nee, das ist es mir jetzt wert, das spare ich. Zumal wir oft nur 1-2 Sitzungen brauchen, um den nötigen Input zu geben, damit die alleine weiterkommen. Also wir haben gar nicht diesen Ansatz von 10, 15, 20 oder 30 Stunden. Habe ich noch nie bei irgendeinem Patienten gebraucht. Ich glaube, das Heftigste, was ich mal gebraucht habe, waren 9 oder 10 Stunden. Ich weiß es nicht mehr. Und die Frau hatte seit 58 Jahren eine Angststörung und Panikattacken. Und selbst die habe ich rausgekriegt mit diesen 9 bis 10 Sitzungen. Ich kann ja nicht mal genau sagen, wie viel es waren. Aber da haben wir halt dann auch ein Jahr gebraucht, um das Gehirn so, ich sage jetzt mal, umzuprogrammieren, dass sie das eine loslassen konnte und sich auf was anderes einlassen konnte. Aber oft sind es 2-3 Sitzungen und dann läuft das. Und bei unseren Therapeuten, die ich ausgebildet habe, die ja selber schon Psychotherapeuten sind oder Heilpraktiker, also für uns arbeiten ja auch ganz viele psychologische Psychotherapeuten, die dann die Methode nochmal erlernen, auch die brauchen oft nicht mehr als 2, 3, maximal 4 Stunden und dann ist es erledigt.
Ich kurz noch das Gegenteil dazu. Wer kommt denn typischerweise nicht zu euch? Also welche Patienten sind das? Also was ist der typische Patient, der nicht zu euch kommt?
Woher soll ich das wissen, wenn ich da jetzt kann ich ja nicht mit dem reden.
Hypothese?
Ich glaube, das gibt's nicht mehr, weil ich ja diesen Videokurs gemacht habe. Also du kriegst mich ja auch die ganze Therapie auch als Online-Therapie über einen Videokurs. Und ich glaube, die nicht zu uns kommen, die nehmen diese kostengünstige Variante des Videokurses. Und das Feedback von diesem Videokurs sagt mir, dass ich damit faktisch schon alle kriege, früher oder später. Wenn du wissen willst, wer wirklich nicht kommt, dann ist es der durch die Angst einen extrem hohen Secondary Gain hat, also einen sekundären Krankheitsgewinn, der die Angst braucht, um die Veränderung weiterhin vor sich herzuschieben. Das ist oft ein unterbewusster Prozess, aber ansonsten würde ich sagen, nee, die Leute kommen und das ist sehr, sehr unterschiedlich, aus welchen Beweggründen sie kommen.
Wie steht ihr zu Psychopharmaka?
Ganz heikles Thema. Bei Angststörungen halte ich sie komplett überflüssig, um sogar nicht zu sagen gefährlich. Bei Depressionen, wenn du eine Major Depression hast, also eine wirklich schwere Depression, dann kann es als Anschub für ein paar Wochen ganz gut sein, um aus dem größten Loch rauszukommen, um wenigstens überhaupt therapiefähig zu sein. Aber selbst dann müsste man sofort wieder anfangen mit Absetzen. Aber dieses über Jahre hinweg nehmen und dann vielleicht noch 5 oder 8 verschiedene durchprobieren, halte ich für grob fahrlässig. Also was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Zumal immer noch die Serotonin-Hypothese erzählt wird, die längst widerlegt ist. Also selbst ich habe neulich so eine Dokumentation gesehen von der Deutschen Depressionsstiftung. Ich war das Deutsche Depressionshilfestiftung, frag mich nicht. Also von irgendjemand der ganz Großen, die von der Bühne weg immer noch dieses Märchen vom Serotoninmangel erzählen. Das ist noch nie wissenschaftlich belegt worden. Es ist eine Lüge. Also es ist, und da, wo ich mir denke, ey, das weiß man seit 40 Jahren. Es gibt inzwischen sogar Medikamente, die den Serotoninspiegel absichtlich senken und die als Antidepressiva zugelassen sind. Ja, was jetzt? Erhöhen oder senken? Und verstehst du, das Einzige, was mit einem erhöhten Serotoninspiegel jemals in Zusammenhang gebracht worden ist, sind sexuelle Funktionsstörungen. So, und das haben dann natürlich auch 59% aller derer, die Antidepressiva nehmen, die den Serotoninspiegel anheben. Also herzlichen Glückwunsch. Das funktioniert schon mal super. Und ich verstehe es einfach nicht. Das ist wirklich pure Hilflosigkeit. Nochmal, wir haben nichts Besseres bei einer Major Depression. Bin ich dabei. Aber bei allem drunter wirken Antidepressiva nachweislich nicht besser als Placebos, haben aber eine Menge Nebenwirkungen. Gibt es auch ganz aktuelle Studien dazu oder auch Metastudien, die zig Studien auswerten, ist aktueller Stand der Wissenschaft. Und da darf man sich als Arzt einfach nicht mehr hinstellen, meiner Meinung nach, und sagen, nimm das, sonst wirst du nicht gesund. Darf ich fragen, wie du als Arzt dazu stehst?
Ich als Arzt sehe die klare Indikation bei einer Major Depression.
Ja.
Ich stelle gleichzeitig fest, dass es viele Themen gibt, die zu, sag ich mal, depressiven Verstimmungen führen im Alltäglichen. Und dass da häufig der Psychotherapeut oder auch Psychiater nicht der richtige Ansprechpartner ist, sondern dass da vielleicht ein erfahrener Coach beispielsweise, der sich mit alltäglichen Problemen, Eheproblemen vielleicht viel besser auskennt als die Psychotherapeutin und Psychotherapeut in seinem Kämmerchen, ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, möglicherweise die viel bessere Lösung sein kann. Und man darf das individuell sehr, sehr gut unterscheiden und im interdisziplinären Team. Du hattest ja vorhin schon auch mögliche Nebenwirkungen von Psychopharmaka oder auch zum Beispiel Schilddrüsenhormonen angesprochen. Oder es gibt auch Schilddrüsenüberfunktionen, also ohne Einnahme von Schilddrüsenhormonen. Und das bedarf auch nicht selten einer aus meiner Sicht ärztlichen Abklärung, laborchemischen Abklärung, um diese Dinge auszuschließen. Und deswegen ist aus meiner Sicht in vielen Fällen auch der Arzt eine gute erste Anlaufstelle und auch manchmal auch der Psychiater, weil er eben dieses breite Spektrum kennt. Psychische Erkrankungen und gleichzeitig aber auch die körperlichen Ursachen für zum Beispiel depressive Beschwerden. Das ist meine Meinung dazu. Und genau. Wie steht ihr denn zu psychedelischen Drogen in der Psychotherapie, also psychedelischen Substanzen, Ketamin und andere?
Also inzwischen haben sie ja in den USA Ketamin zugelassen in Form von Nasenspray gegen Depressionen. wo ich denke, wow, ein Pferdebetäubungsmittel mal in die Nase jagen, um gegen Depressionen loszuwerden. Das ist, also da muss man schon ziemlich lost sein, um auf so eine Idee zu kommen, weil ganz viele Angststörungen werden tatsächlich über Drogen ausgelöst, ne? Und gerade auch über die harmlosen Drogen. Deswegen sehe ich auch diese Legalisierung, die jetzt gerade vorangetrieben wird vom THC, so überaus kritisch, weil wir haben hier so viele Leute, die auf THC hängen bleiben mit einer Panikattacke und mit einer schweren Angststörung. Und also das kann man gar nicht oft genug sagen, zumal, weißt du, dann kommen die Alt-68er und sagen, ja, wir haben aber früher auch gekifft und es hat uns nichts gemacht. Und dann sage ich, ja, das war früher aber auch anderer Stoff. Ne, das war früher gewachsen. Heute kommt das Zeug irgendwo von sonst woher, wird billigstes Gras, das dann mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wird, von denen keiner weiß, wie sie hergestellt werden, um sie möglichst billig und maximal potent zu machen. Also wer heute noch meint, der hat ein reines Naturprodukt, der hat keine Ahnung. So, und das ist so gefährlich. Also ich habe Leute, die von einmal kiffen auf einer Psychose hängen geblieben sind, wo ich denke, ey, lass die Finger davon, die Zeiten sind vorbei. Deswegen, insofern, das ist das Einzige, wenn ich sage, okay, legalisieren. Wenn es dann wirklich wieder so angebaut wird, dass es so wie das Gras von früher ist, dann hätte es sogar noch einen Vorteil aus dieser Sicht. Aber ansonsten ist es wirklich ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert, wo man echt sehr, sehr vorsichtig sein muss. Trotzdem kann man sagen, auch da kriegt man eine Angststörung weg, wenn sie drogeninduziert ist. Die Droge ist ja nur ein Katalysator, sie beschleunigt ja nur bestimmte Prozesse. Ich vergleiche das immer mit so einem Wasserfilter. Ne? Unser Gehirn, wenn du so ein Wassersystem hast, dann ist es, als wenn du Drogen machen im Gehirn dasselbe, als wenn ich aus einem Wassersystem die Filter rausnehme, die Schmutzfilter. Das Wasser kann dann schneller fließen. Ja, man kann vielleicht sogar kurzzeitig leistungsfähiger oder kreativer oder sonst was sein, aber der ganze Dreck wird auch im System verteilt. So. Und das machen Drogen. Ich meine, deswegen sind es ja psychoaktive Substanzen. Wir nehmen sie ja, weil sie was mit uns machen. Ja, also Alkohol nutzen wir wegen der benebelnden oder wegen der berauschenden Wirkung, je nachdem, wie viel wir trinken. Und mit anderen Drogen ist es genauso. Aber psychoaktiv sagt es doch schon. Es macht was mit der Psyche und da würde ich halt aufpassen.
Welchen Stellenwert nimmt das Thema Sprache und Sprachbewusstsein in eurer Therapie ein?
Wie gesagt, Faktor 1 bis 10, die 27. Es kann nicht größer und wichtiger genug eingeschätzt werden, weil Sprache ist unser Werkzeug, um direkt im Kopf des Patienten was zu machen. Und ich komme mit Sprache direkt unmittelbar in dein Gehirn. Du kannst dich nicht dagegen wehren, außer du hältst dir die Ohren zu und fängst an, Hänschen klein zu singen. Aber ansonsten bin ich in deinem Schädel und kann da therapeutisch arbeiten, weil du nicht denken kannst. Wenn ich jetzt sage, denke nicht an einen Bären, der auf einem Fahrrad fährt und der eine verspiegelte Sonnenbrille trägt und einen knallroten Rucksack auf dem Rücken hat und die ganze Zeit klingelt, dann musst du diesen Bären sehen mit allen Details, sonst kannst du die Information gar nicht verarbeiten. Und schon bin ich mittendrin in deinem Kopf. So, und nichts anderes machen ja Angstpatienten. Sie planen, was im schlimmsten Fall passieren kann, mit ganz konkreten Bildern, mit ganz konkreten inneren Dialogen und wundern sich dann, warum die Psyche darauf reagiert. Das heißt also, ich darf mit einer Gegenvisualisierung, mit einer Gegenfantasie da ganz chirurgisch präzise reinkrätschen, um das Ding wieder aufzulösen. Und das machst du eben über Sprache.
Mhm. Ja, und auch die Normalbevölkerung ist sich vielleicht gar nicht so bewusst darüber, ne? Wenn sie miteinander sprechen, wenn man mal so ein Gespräch irgendwie in der S-Bahn, wenn man dem mal zuhört, ne? Was da so die Menschen sich gegenseitig ins Gehirn tackern, sage ich mal, das ist schon faszinierend. Oder auch so auch aus meiner ärztlichen Perspektive, ne? Was ich da so erlebt habe, wenn ich andere erlebt habe, wie sie Aufklärungen zum Beispiel gemacht
ganz,
haben.
Ganz, ganz schrecklich.
Über natürlich aus rechtlichen Gründen und aus ja einer defensiven Medizin heraus, die über alle Risiken aufklären und aufklären müssen, weil es der Gesetzgeber ihnen vorschreibt. Und da ist natürlich die Frage, wie macht man das? Ne? Wie läuft man an diesem Grat entlang zwischen über Wahrscheinlichkeiten aufklären und gleichzeitig Hoffnung geben und dort kein ja Nocebo, ja, so das Gegenteil vom Placebo zu installieren. Und ein anderes Thema, was ich auch immer wieder sehe, ist, dass gerade Patienten, die mit Ängsten sich in die Therapie begeben, dass wenn man denen zu etwas rät, ja, für sie wäre das genau das Richtige, dass genau diese Patienten sagen, nein, also wenn sie es überhaupt sagen, das ist überhaupt nichts für mich, ne, so Sprichwort oder Thema Gegenbeispielsortierer.
Genau, die Reaktanzsteuerung, die da komplett anspringt. Zwei ganz große Themen mag ich gerne was zu sagen. Also das eine ist tatsächlich, glaube ich, Ärzte müssten mindestens 2 Jahre nur Sprache im Arztstudium studieren, dass sie überhaupt wissen, was sie da tun. Weil was hilft es, Medikamente verschreiben zu können, wenn ich mit der Sprache den ganzen Effekt wieder kaputt mache? So, und du hast vollkommen recht, da muss der Gesetzgeber auch nachbessern, weil momentan ist der Arzt verpflichtet, aufzuklären. So, aber es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich sage, passen Sie mal auf, ich muss Ihnen das jetzt sagen, also bei dem Eingriff kann man sterben, so und so viel Prozent sterben tatsächlich auch und das kann auch noch alles schief gehen und im schlimmsten Fall sind Sie den Rest Ihres Lebens behindert. Ja, kann man sagen, ist aber die maximal schlechteste Programmierung für den Heilungsprozess desjenigen, der da gerade bei mir ist. Oder ich kann sagen, passen Sie auf, natürlich gibt's wie bei jedem Eingriff auch schwere und schwerste Nebenwirkungen, so auch hier. Und in meiner Praxis habe ich das in 35 Jahren kein einziges Mal erlebt oder nur ein einziges Mal, habe aber Tausende von Leuten behandelt. Also es ist mehr als unwahrscheinlich. Und der war auch noch viel älter als Sie, also machen Sie sich keine Sorgen. So, und schon habe ich dieselben Informationen gegeben, aber ein ganz anderes Bild im Kopf erzeugt. So, also allein solche Formulierungen, aber dafür müsste natürlich auch das gesprochene Wort besser für einen Arzt bezahlt werden. Weil es ist genauso mächtig wie ein Medizin, wie ein Messer oder wie sonst irgendwas. Also muss es auch gleichwertig bezahlt werden. Dann wären die Ärzte auch bereit, diese Weiterbildung zu machen und auch vernünftig zu reden. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, gerade bei Angstpatienten, du hast es angesprochen, Angstpatienten sind zu 100% reaktanzgesteuert. Das heißt also, wenn du denen einen Rat gibst, einen gut gemeinten Rat, sagen die ja, aber. So, und dann kommt, oder sie denken zumindest, ja, aber. Das heißt also, du kannst einen Angstpatienten nie mit einer direkten Rede zu einer guten Handlung motivieren. Du musst es immer über Bande spielen, über eine versteckte Negation. Ne? Weil die Reaktanz immer anspringt. Du hast es genannt, Gegenbeispiel, Sortierer, nennt man es zum Beispiel im Lab-Profile. Das heißt, für die Hörer, die das vielleicht nicht kennen, vielleicht darf ich es kurz erklären. Es gibt, ich bleibe bei deinem Beispiel, Gegenbeispiel, Sortierer, Gleichbeispiel, Sortierer. Wenn ich einem Gleichbeispielsortierer sage, und kein Angstpatient ist ein Gleichbeispielsortierer, wenn ich dem sage, pass mal auf, mein Lieber, das, was du dir vorgenommen hast, das kann nicht funktionieren, lass es lieber, du kannst dir dabei nur Schaden zufügen. Dann sagt der Gleichbeispielsortierer, wie gesagt, kein Angstpatient, sagt, vielen Dank für den Tipp, werde ich machen. Sage ich dieselbe Information einem Gegenbeispielsortierer, also einem Angstpatienten, dann denkt er sich, Arschloch, jetzt erst recht, dir würde ich es zeigen. So, muss mir also beweisen, instinktiv, dass ich nicht recht habe. So, damit muss ich in der Kommunikation mit Angstpatienten von Haus aus eine ganz andere Sprache sprechen, um die überhaupt therapeutisch begleiten zu können. Jetzt ist das Problem aber, dass diese Reaktanzsteuerung psychotherapeutisch überhaupt nicht relevant ist in der Ausbildung. Das lernst du nicht im Psychologiestudium, in nichts. Du lernst einmal kurz den Begriff Reaktanz, du lernst vielleicht noch die provokative Therapie nach Frank Farelli oder die Hypnotherapie nach Milton H. Erickson, die ja beide sehr diese Reaktanz genutzt und damit gespielt haben zum Sinne. Aber die Profs, die das in der Regel in den Unis unterrichten, haben keine Ahnung, wie man das wirklich einsetzt. Die haben da so ein oberflächliches Larifari-Wissen. Entschuldige, dass ich das so sage, aber ich habe mit so vielen inzwischen gesprochen, die überhaupt nicht das Potenzial dahinter erkennen, die Macht dieses therapeutischen Werkzeugs. Insofern danke für die beiden Stichworte, weil also wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, vielleicht hören ja auch Ärzte hier zu, dass es die allermeisten Ärzte das vielleicht auch noch nicht gehört haben. Ja, also, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich so, so, so wichtig. Also mega spannend.
Wir bilden ja Ärzte aus, das möchte ich gerade noch sagen, wir bilden ja auch ganz viele Ärzte aus, die zu uns kommen, weil sie es einfach für die Praxis wollen. Das ist so ein 5-Tages-Seminar zum Angsttherapeuten oder zum Burnout-Therapeuten. Und wenn ich ihnen diese Sprachstrukturen erkläre, wie man die gezielt einsetzt, das ist für die so mindblowing, Auf einmal wird denen klar, warum sie bei dem einen Patienten noch nie was bewirken konnten. Und dann gehen die aus bei uns raus und reden mit dem anders. Und auf einmal nimmt der jeden Ratschlag an. Also ich kriege hier jeden Tag Mails von Kollegen, die sagen, oh danke, du hast meine Arbeit so erleichtert, weil ich jetzt endlich weiß, das Problem lag bei mir. Ich habe den falsch angesprochen. Der konnte mit dieser Form der Ansprache, konnte der keinen Rat annehmen. Und allein diese Metaprogramme der Sprache, wenn man die richtig beherrscht, ist es ein so mächtiges Tool, das jede Form von Therapie so viel weiterbringt als alles andere. Insofern danke nochmal dafür.
Ja, gerne. Das ist auch meine Erfahrung. Ne? Auch bei dem Gleichbeispiel sortieren kann man natürlich dann auch positive Suggestionen geben und sagen, dieses Medikament hat schon vielen anderen Patienten geholfen. Und da sagen vielleicht andere, das ist ja Placebo. Und ich sage, Placebo ist halt nicht eine Zuckerpille, sondern Placebo kann eben vor allem auch Sprache und Sprachmuster sein. Klaus, hier hören ja einige zu und die denken vielleicht auch gerade darüber nach, dass sie mehr über das Thema erfahren möchten. Mhm. Und vielleicht haben die auch im direkten Umfeld eine Person, die Hilfe benötigt.
Ja.
Wir können ja hier keine individuelle Hilfsangebote machen, aber vielleicht gibt's ja so grundsätzlich so ein paar Dinge, wo du denkst, das könnten erste Schritte für zu Hause sein. Hast du da etwas? Sprachliche Übungen oder so, um so eine ganz leichte depressive Tendenz zu überwinden oder auch Angst?
Also zuerst muss man ja mal gucken, was ist für ein Thema. Ist es Angst, ist es Depression, ist es Zwänge, womit ich mich gerade beschäftige mit meinem neuen Buch. Was ich immer raten kann, ist, wenn Angst, und Angst ist fast immer das Hauptthema. Wenn Angstthematik besteht, guck mal, wie du es machst. Wie machst du selbst Angst? Und da man diese Frage nicht gewohnt ist, braucht man einen Leitfaden dafür. Und den habe ich ja entwickelt, zum Beispiel in meinem Buch Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Oder noch einfacher in einem begleitenden Videokurs, der wirklich, wo du mich 7 Stunden lang wie in einer 1:1 Therapie hast, wo ich dir genau erkläre, wenn du das und das hast, dann guck mal auf die Sprachstruktur. Wenn du das und das hast, dann darfst du auf die Veränderung achten, aber auch die ganzen biologischen Geschichten. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben nur Angst, weil sie ein Röhmhell-Syndrom haben. Die vertragen einfach bestimmte Lebensmittel nicht, haben zu viel Gas im Magen-Darm-Trakt, der drückt das Zwerchfell nach oben, das macht Druck auf die Herzmuskulatur und die Symptome sind exakt dieselben wie bei einer Panikattacke und die wissen das nicht. Und deswegen frage ich ja oft, müssen sie denn viel aufstoßen oder haben sie viel Blähungen? Und wenn die sagen, ja, sage ich, testen Sie mal das und das. Und auch da gab es Leute, die haben einfach nur mit einer Lebensmittelumstellung die Panikattacken losbekommen. Also muss man halt als Differentialdiagnostik auch alles wissen. Und das Einfachste ist, so diesen Videokurs zu nutzen, weil du da wirklich in 7 Stunden alles durchgehst, was es gibt und auch für jedes einzelne Ding eine Lösung kriegst, die du zu Hause sofort anwenden kannst, ohne auf eine Stunde warten zu müssen. Und bei vielen hilft alleine das schon unheimlich gut.
Mhm. Bitte vervollständige doch mal den folgenden Satz. Viele Betroffene sollten sich professionelle Hilfe suchen, wenn ...
Wenn Ängste ihren Lebensalltag so sehr beeinträchtigen, dass sie in ein immer weiteres Vermeidungsverhalten gehen.
Mhm. Jetzt wissen wir ja, dass es teilweise sehr, sehr lange dauern kann, um einen Platz zum Beispiel beim Psychotherapeuten zu bekommen. Mhm. Mehrere Monate sogar.
Ja.
Wie kommt denn jemand möglichst schnell an professionelle Hilfe aus deiner Sicht?
Das ist ja einer der Gründe, warum ich diesen Videokurs gemacht habe. Also es ist halt Best Practice. Ich habe gesagt, okay, das ist das, was wirklich Leuten seit jetzt Jahren, Jahrzehnten fast schon hilft. Und die Fragen wiederholen sich ja. Es sind dieselben Thematiken und du kannst wirklich in diesen 53 Folgen wirklich Schritt für Schritt dich durcharbeiten und nach 7 Stunden weißt du, wo du aufgestellt bist. Natürlich kann und soll es jetzt keinen Psychotherapeuten ersetzen. Das wäre jetzt vermessen, das zu sagen. Aber als Sofortmaßnahme ist es schon mal genau das, was ich gemacht habe, um den Leuten, die ewig warten, was an die Hand zu geben. Und wenn es dann immer noch hapert, dann kann man ja eine Sitzung ausmachen. Wir haben auch auf unserer Webseite eine große Liste an Leuten, die wir empfehlen, wo wir wissen, die arbeiten wirklich gut und die sind sich der Macht der Sprache auch bewusst und dann kann man sich ja auch da jemand suchen.
Was macht dich an deiner Arbeit glücklich?
Ganz ehrlich, dass ich so vielen Menschen wieder ihr Leben schenke. Das ist für mich das größte Geschenk überhaupt. Ich darf das gar nicht laut sagen. Wir haben tatsächlich, wie lange ist das jetzt her? 2017 oder 18, glaube ich, haben wir eine eigene Kraft eingestellt, die nichts anderes macht, als Dankesmails zu beantworten, die wir inzwischen aus der ganzen Welt kriegen. Fulltime.
Oh, so schön.
Weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin, weil die durch das Buch, durch die Videokurse einfach ihr Leben zurückgekriegt haben oder auch durch Therapien bei uns. Und das ist mir nicht aufzuwiegen.
Mhm. Und wenn ich dir schreibe oder jemand anders, kriegt die Person dann eine Antwort von dieser Person oder manchmal auch von dir selbst?
Tatsächlich ist es so, wenn es Fragen sind, die wir schon 300 Mal gestellt gekriegt haben, dann habe ich die persönlich so beantwortet, wie ich es auch jedes einzelne Mal wieder in reintippen würde. Und da gibt es einen Katalog, der ist, weiß ich nicht, 300, 400 Seiten lang, wo die Mitarbeiterin dann die passende Antwort raussucht und mit ein paar so persönlichen Zeilen das weiterleitet. Wenn es Fragen sind, die noch nicht vorgekommen sind, dann werden die mir alle eins zu eins weitergeleitet und ich beantworte die. Dadurch wird auch der Katalog immer größer natürlich. Wobei ich jetzt gerade mich von den Angsttherapien etwas rausgezogen habe, weil ich das nächste große Thema bearbeite, das sind die Zwangsstörungen, wo es auch ganz viele schwere Fälle gibt, denen keiner hilft. Und da ist auch ganz viel noch an Wissen, was bereits aus Studien vorhanden ist, das aber auch noch überhaupt nicht in die Therapie umgewandelt wird. Also da wird auch wie bei den Ängsten Konfrontation und Psychopharmaka gemacht. Und da gibt es so viel mehr, was man tun kann und was hilfreich ist.
Lass uns noch über die Zukunft sprechen. Ja. Wohin soll sich deiner Meinung nach die moderne Therapie entwickeln?
Ganz wichtig ist, dass wir aufhören, Körper und Geist zu trennen. Das ist ja was es erst seit 200 Jahren gibt, diese Trennung zwischen der, früher war Psyche und Körper eins und man hat es gemeinsam behandelt. Es gab den Heiler im Dorf, der sich um beides gekümmert hat. So, und da man das einfach auch nicht trennen kann, weil Psychosomatik ein so wichtiger Aspekt ist, der alles mitsteuert, alles mit beeinflusst, der auch beeinflusst, ob ich ein Medikament vertrage oder nicht, ob eine Therapie anschlägt oder nicht, das wieder zusammenzuführen und zu sagen, lasst uns da wieder eins draus machen und lasst uns beide Seiten etwas umfassender ausbilden, dass man auch gleich klar hat. Das ist ja auch nicht üblich, dass zum Beispiel ein Heilpraktiker weiß, was mit der Schilddrüse ist oder mit dem Röhmhild-Syndrom oder was auch immer. Das sollte also auch bei denen mit in die Ausbildung rein und bei den Ärzten auf der anderen Seite eben dieser psychische Aspekt und vor allem, was ich mit der Sprache mache. Das wäre mein Wunsch, wieder den Mensch als Ganzes zu sehen, als Einheit von Körper und Geist, die man auch nicht trennen kann und nicht trennen sollte.
Mhm. Jetzt könnte man ja auch denken, Descartes hat ja gesagt, cogito ergo sum. Ich denke also, bin ich, dass Gedanken alles sind. Und da gibt's ja dann auch andere, die sagen, ja, Eckhart Tolle und Co., die sagen, da ist noch was davor. Bewusstsein ist mehr, nämlich die Gedanken zu beobachten. Wie stehst du denn dazu?
Ich glaube, das ist das, was lebenslanges Lernen bedeutet. Zu kapieren, wie mache ich die Sachen, die ich mache, während ich sie mache. Also sich selbst beim Denken und dann anschließend beim Handeln zu beobachten und immer wieder in die Reflexion zu gehen und sagen, okay, wer hat das denn gerade gemacht? Also der klassische, wir reden hier von Glaubenssätzen zum Beispiel. Ne? Ich habe ein blödes Gefühl, ich fühle mich schlapp, um zu sagen, okay, da gibt's eine Eigenverantwortung. Wie habe ich es gerade gemacht, dass ich mich schlapp fühle? Ne? War das der Whisky, den ich gestern getrunken habe? Oder war das gerade ein innerer Dialog, den ich geführt habe, der mir schlagartig den Energiehahn zugedreht hat? Und in diese Reflexion zu gehen, das ist ein lebenslanger Lernprozess und das sollte man schon in der Schule lernen.
Und manche, die jetzt zuhören, bei denen geht das vielleicht auch ganz, ganz schnell und die haben jetzt fast so einen Moment der Erleuchtung und denken sich, Mensch, ich habe es verstanden. Und für den Rest ihres Lebens und immer mehr begreifen sie, was hinter den Gedanken steckt und wie mächtig die sein können. Das wäre ja auch schön. Stell dir vor, dein Herzenswunsch geht in Erfüllung und morgen ist die Therapie der Zukunft überall angewandt und bekannt. Mhm. Woran würden wir es merken?
Dass die Menschen einen anderen Gesichtsausdruck auf der Straße haben. Ich glaube, sie würden viel mehr lachen, würden viel mehr Spaß haben, würden sich mehr Komplimente machen, würden mehr flirten, würden aufhören, schlechte Kompromisse zu leben. Ich glaube, einige Arbeitgeber wären innerhalb von 3 Monaten insolvent. Andere würden aus dem Boden schießen. Das wäre eine Revolution. Und im positiven Sinne.
Welche Tipps und Tricks hast du denn dazu und auch für Gesundheit und Wohlbefinden? Hast du noch irgendwie konkret irgendwas? Also Lachen ist gut. Vielleicht auch einfach mal lachen, wenn einem nicht zumute danach ist. Habe ich gerade verstanden. Noch irgendwas, wo du sagst, so, das ist totaler Quick Win? Das kann man, da kann man jetzt mit starten.
Also tatsächlich, weil es so wichtig ist, nochmal das Lachen, mag eine kleine Anekdote erzählen. Meine Frau und ich, wir sind seit 12 Jahren zusammen, seit 5 Jahren verheiratet. Wir haben einen Ehevertrag, der aus einer einzigen Klausel besteht. Ich habe mich schriftlich verpflichtet, meine Frau jeden Tag ihres Lebens zum Lachen zu bringen. So, und bis jetzt habe ich das eingehalten. Also bin ich auch ganz stolz drauf. Und das ist auch, nichts anderes steht da drin. Und das andere ist tatsächlich, hör auf, den Scheiß zu glauben, den du denkst. Weil wir lügen uns mindestens 70 Mal am Tag selbst an. Und der Punkt ist der, es wäre doch total praktisch, wenn wir so eine rote Rundum-Warnleuchte hätten, die ganze Zeit so neben uns her schwebt und die sofort Alarm schlagen würde, wenn wir uns wieder anlügen und unseren Tag versauen. Und oft frage ich Patienten, willst du die haben, diese rote Warnleuchte? Und sagen, ja bitte, gib mir die. Und dann sage ich, die hast du schon dein Leben lang. Jede Form von schlechtem Gefühl ist diese eingebaute Warnleuchte. Und wann immer du dich doof fühlst, Angst, Trauer, Wut, Hass, Niedergeschlagenheit, Depression, Neid, egal was, halte inne und frag dich für einen Moment, was habe ich mir gerade erzählt, ich mir selbst, dass dieses Gefühl in mir möglich wurde. Und wenn du das mal eine Woche lang trainierst, ist unfassbar, wie sich dein Leben verändert, weil du mitkriegst, wie oft du dich selber anlügst oder wie oft du dir selber eine Programmierung mitgibst, wenn du gar nichts mitgekriegt hast und die dann aber für Minuten oder Stunden deinen Tag versaut.
Mhm. Rhonda Burns hat mal beschrieben, dass wenn sie morgens aufsteht, da sagt sie thank you und wenn sie auf den linken Fuß tritt, dann sagt sie thank und wenn sie auf den rechten tritt, you. Mhm. Und so läuft sie zum Bad und dann hat sie sich schon mal mehrfach bedankt. Vielleicht ist das auch so ein Trick und Tipp, sich selber zu programmieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir. Es war ein super spannendes Gespräch.
Ich danke dir.
Vielleicht noch ganz zum Abschluss, vielleicht möchtest du noch den Satz vervollständigen. Mir ist es besonders wichtig, dass ... in diesem Podcast rüberkommt.
Mir ist es besonders wichtig, dass es rüberkommt, dass wir die Schöpfer unseres Lebens sind. Und zwar jeden einzelnen Atemzug bis zu unserem letzten Tag. So, und wenn das Leben, in dem wir uns gerade befinden, nicht das ist, mit dem wir glücklich sind, das von Ängsten, von Depressionen, von was auch immer geprägt ist, dann ist die einzige Frage, was darf ich anders machen? Wen darf ich um Rat fragen, wenn ich selber nicht weiß? Wir sind verantwortlich. Das ist mir wichtig, dass das rüberkommt, weil dann wird's leicht. Wenn wir nämlich aufhören, die Verantwortung auf irgendjemand zu übertragen, auf die Eltern, auf die Gesellschaft, auf den Arzt, was auch immer, auf den Therapeuten, sondern wir verantwortlich sind, dann haben wir es zu 100% in der Hand, wie unser Leben morgen, übermorgen und vielleicht in 5 Jahren aussieht. Und was Schöneres gibt's doch eigentlich gar nicht.
Wow, was für schöne Schlusssätze. Lieber Klaus, vielen, vielen Dank. Alles Gute nach Berlin und wir hören und sehen uns bestimmt bald
wieder.
Machen
wir.
Das war der Podcast Heilen – Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Ein Podcast von MUX Health. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.mux.health. Abonnieren Sie diesen Podcast und teilen Sie ihn mit Menschen, die das Thema interessiert oder die davon profitieren. Damit helfen Sie, den Podcast in die Welt zu tragen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur Heilung zu unterstützen. Über eine positive Bewertung freuen wir uns. Alle Links zur Folge finden Sie in den Shownotes.